NDR Info. Themen des Tages.
NDR Info sendet heute nicht nur live aus Hamburg, sondern auch aus Euthen. Taucht in die Welt einer integrierten Gesamtschule, ihrer Stärken und ihrer Probleme ein. Um alle Herausforderungen zu stemmen, brauchen unsere Schülerinnen und Schüler Top-Personal vor sich und um sich, meint auch Silke Müller. Sie war Schulleiterin und ist Bestseller-Autorin.
Wir brauchen die besten und resilientesten Leute, die super gut psychologisch und pädagogisch ausgebildet sind, weil sie den ganzen Tag auf Herausforderungen und Probleme stoßen und daran Spaß haben müssen, die zu lösen und Spaß haben müssen, Kinder in herausfordernden Lagen zu begleiten.
Das ist ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Wir schauen zuvor aber auch auf die Regierungserklärung des Kanzlers und darauf, wie kritische Infrastruktur in Deutschland besser geschützt werden soll. Schon am Abend nach der Bundestagswahl hatte Friedrich Merz aufhorchen lassen, als der designierte Kanzler damals sagte, ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas in einer Fernsehsendung sagen müsste, aber nach Donald Trumps Äußerungen in der vergangenen Woche ist klar, dass sich dessen Regierung nicht viel um das Schicksal Europas schert. Im ersten Jahr seiner Regierungszeit hat sich diese dunkle Ahnung des passionierten Transatlantikers bei vielen Gelegenheiten bestätigt. Nach dem bizarren Zank um Grönland trat der Kanzler heute zur Regierungserklärung ans Rednerpult des Bundestags und suchte als treibende Scholle in einem rauen Ozean Punkte zum Andocken.
Der Bundeskanzler hat sich vor seiner Rede offensichtlich umgehört.
Viele Menschen befürchten den Verlust von Sicherheit und Ordnung.
So leitet Friedrich Merz seine Rede ein und versucht, Zuversicht zu vermitteln. In einer rauen Welt, in der die USA kein zuverlässiger Partner mehr sind und in der Europa selbstbewusster auftreten soll. Geschlossenheit ist ein Schlüsselwort seiner Rede.
Geschlossenheit ist ein Machtfaktor.
Geschlossenheit meint, dass die europäischen Staaten mit einer Stimme sprechen sollen. Zusammenhalten, um stark zu sein und um unabhängiger zu werden von den USA. Merz nennt die Freihandelsabkommen mit Lateinamerika und Indien. Und er äußert sich ungewohnt scharf zu Donald Trump, ohne ihn beim Namen zu nennen.
Wenn der Welt der Meinung ist, mit Zöllen gegen Europa Politik machen zu müssen, der muss wissen, und er weiß es jetzt, dass wir bereit und in der Lage sind, uns dagegen auch, wenn es nötig ist, zur Wehr zu setzen.
Bei aller bemühten Distanzierung will der Kanzler die USA als Partner aber nicht aufgeben, sondern die Hand reichen. Das sehen nicht alle im Parlament so. Der Linke Sören Pellmann hat es schlicht satt.
Ich habe es satt, ständig diesen verhaltensauffälligen Flegel aus dem Weißen Haus in den Nachrichten zu erleben und hier sich mit seinen Äußerungen auseinanderzusetzen.
Ganz anders Alice Weidel, AfD-Fraktion. Sie will sich sehr viel mehr mit Donald Trump auseinandersetzen.
Es ist ein Fehler, dass Sie sich dem von Donald Trump initiierten Friedensrat verweigern.
Diesem sogenannten Friedensrat will Trump selbst vorstehen. Auf Lebenszeit, als Alleinbestimmer. Da mitmachen, das will nur die AfD. Die anderen suchen nach mehr Unabhängigkeit und Souveränität. Und Matthias Mirsch, SPD-Fraktionsvorsitzender, will sich nicht alles gefallen lassen.
Wir sind stark. Wir dürfen nicht den Bückling machen.
Ähnlich die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Hasselmann.
Und gerade vor dem Hintergrund der Gefährlichkeit müssen wir doch die Stärke Europas immer wieder nach vorne stellen. Denn das ist die Zukunft.
Und auch Jens Spahn, Vorsitzender der Unionsfraktion, sieht es ähnlich.
Die Geschlossenheit Europas ist unser größter Trumpf.
Und trotzdem will Jens Spahn, bekannt auch als Trump-Versteher, die USA nicht aufgeben. Denn eines, sagt Spahn, gibt es ohne die USA nicht: Sicherheit. Merz hatte zuvor in seiner Rede noch einmal betont, dass Europa sich selbst verteidigen können muss. Aber so weit ist es nicht. Und auch die wirtschaftliche Kraft für mehr Souveränität fehlt derzeit.
Wir stehen von mehreren Seiten unter Druck. Aber unter Druck kann eben auch viel Gutes entstehen.
Versucht Merz, den schwierigen Zeiten etwas Positives abzugewinnen.
Sabine Henkel über die Regierungserklärung des Bundeskanzlers und die Debatte darüber.
NDR Info. Die Meinung.
Und hier der Kommentar von Georg Schwarte.
Wer sich zum Wurm macht, kann nachher nicht klagen, von anderen mit Füßen getreten zu werden. Der Philosoph Immanuel Kant kannte damals die Europäische Union noch nicht, kannte nicht den Bully der Welt, diesen Donald Trump. Friedrich Merz aber kennt beide und spricht jetzt vom Glück der Selbstachtung, das dieses Europa gerade spüren durfte. Die Selbstachtung nämlich, diesem skrupellosen US-Präsidenten mit Rückgrat und Wehrhaftigkeit entgegengetreten zu sein, als verstörter Partner, nicht als Untergebener, als eine Europäische Union, die für einen kurzen Moment mehr war als eine Ansammlung angstgetriebener Augenblickspolitiker. Die Rede des Kanzlers heute, sie könnte nach der Zeitenwende den nächsten Epochenbruch einleiten. Den einer Europäischen Union nämlich, die künftig die eigene Kraft und Stärke nutzt. Was Merz da heute im Bundestag vortrug, nüchtern, sachlich, ohne Schaum vor dem Mund, es klang wie eine Art Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Europa. Nicht als neuer Gegner der USA, sondern, so sagte es der Kanzler, als normative Alternative zu Imperialismus und Autokratie. Jeder kann jetzt selbst entscheiden, ob der Kanzler hier neben Russland und China auch die USA gemeint hat. Einen US-Präsidenten, der in der Welt wie der Boss eines Schlägertrupps auftritt, Recht aus Macht und Stärke ableitet, der zu Hause die Schwächsten von Schlägern in Uniform auf der Straße jagen lässt. Einen solchen Präsidenten aber, das scheint Merz begriffen zu haben, beeindruckt diese EU künftig nicht mehr dadurch, dass sie ihm Goldstaub aufs narzisstische Ego pustet. Geschlossenheit ist ein Machtfaktor und wir müssen die Sprache der Macht zu sprechen lernen. Nie bisher hat der Transatlantiker Friedrich Merz klarer ausgesprochen, wie es um das transatlantische Bündnis steht, zum Allerschlechtesten. Dass Merz dabei kühl weiter seine Bahnen als ruhiger Deeskalierer zieht, die USA da noch binden will, wo wir sie brauchen, bei Verteidigung, dem Kampf für die Ukraine, dem Atomschutzschirm, ist klug. Ein ausgestreckter Mittelfinger kann keine vernunftgeleitete Außenpolitik ersetzen. Und auch die Erregung des Augenblicks darf im Umgang mit Trump kein Ratgeber sein. Denn jeder neue Tag mit diesem Trump bringt Europa mehr solcher Augenblicke. Brust raus und Rücken gerade hat Friedrich Merz jetzt Deutschland und der EU im Umgang mit Trump verordnet. Ob sie ihm folgt? Ob das gespürte Glück der Selbstachtung die nächste Wolte aus dem Weißen Haus überdauert? Macht was draus, aus diesem neuen Selbstbewusstsein Europas. Der Kanadier Carney hat gerade auch die EU gewarnt. Wenn die Mittelmächte nicht mit am Tisch sitzen, stehen sie nämlich bald auf der Speisekarte.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte. Zum ersten Mal seit der Hektik der akuten Grönland-Krise zwischen Europa und den USA haben sich die EU-Außenminister wieder zu Beratungen zusammengesetzt. Als Ergebnis konnte die Außenbeauftragte Kaja Kallas vermelden, dass die EU die iranischen Revolutionsgarden für ihr brutales Vorgehen gegen die eigene Bevölkerung auf die Liste der Terrororganisationen setzen wird. Helga Schmidt aus Brüssel.
3 Jahre lang haben die Europäer gerungen, immer wieder überlegt, wie sie Einfluss nehmen können auf die Mullah-Herrschaft im Iran. Die meisten Sanktionen waren schon gegen den Iran verhängt, es blieb nicht mehr viel. Nur der direkte Druck auf das Machtzentrum des Landes, die Revolutionsgarden. Am Nachmittag dann der Durchbruch in Brüssel. Die islamischen Revolutionsgarden werden von der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft. Längst überfällig war das aus Sicht von Bundesaußenminister Johann Wadephul. Er hatte sich seit Monaten schon dafür eingesetzt.
Die Art und Weise, wie Menschen niedergeknüppelt, gequält, in Gefängnisse geworfen und auch erschossen oder gehängt worden sind, ist derart dramatisch, nicht nur von der Zahl her, sondern auch von der Art und Weise, wie dieses Unrechtsregime vorgegangen ist, dass es eine klare Reaktion der Europäischen Union als Wertegemeinschaft geben muss.
Die Revolutionsgarden gelten als ein Staat im Staate. Sie kontrollieren die Wirtschaft, stellen Teile des Militärs und sie bestimmen das Atomprogramm. Wenn die Europäische Union sie jetzt als Terrororganisation einstuft, dann stehen sie auf gleicher Stufe mit Al-Qaida und der Hamas. Immer wieder hatte die Opposition im Iran diesen Schritt von den Europäern gefordert.
Das ist ein Erfolg für die Menschen im Iran. Das ist ein Erfolg der Menschlichkeit und das ist auch ein Erfolg für die Wertegemeinschaft EU, die hier an dieser Stelle zeigt, dass Menschenrechte universell sind und dass wir sie überall verteidigen.
Wichtige EU-Länder hatten sich bis zuletzt quergestellt, darunter Frankreich, Italien und Spanien. Über die Gründe wurde spekuliert. Den diplomatischen Faden nicht ganz abreißen lassen, das war eine Spekulation. Eine andere lautete, die eigenen Staatsbürger, die sich noch im Iran aufhalten, sollten nicht gefährdet werden. Die dritte Spekulation, man dürfe das Atomabkommen mit dem Iran noch nicht ganz verloren geben. Die Berichte über die brutale Niederschlagung der Protestierenden sorgte für eine Kehrtwende, zuletzt gestern Abend auch in Frankreich.
Le courage inouï des Iraniennes, des Iraniens.
Der beispiellose Mut der Iranerinnen und Iraner, ihre Opfer dürfen nicht umsonst sein, erklärt Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot. Weil so viele Menschen getötet wurden, habe Frankreich sich entschieden, die islamischen Revolutionswächter auf die europäische Liste der Terrororganisationen zu setzen. Vorher hatte auch schon das Europaparlament diesen Schritt gefordert und darauf verwiesen, dass die iranischen Revolutionsgarden den Terror in der gesamten Region unterstützen. In Gaza die Hamas, im Libanon die Hisbollah, im Jemen die Houthi, allesamt die islamischen Kräfte, die Israel bekämpfen und als Staat von der Landkarte tilgen wollen. Eine Folge der Entscheidung ist, dass die Mitglieder der Revolutionsgarden ihre Vermögenswerte in der EU verlieren. Sie können auch nicht mehr einreisen. Diplomatische Kontakte wird es auch nicht mehr geben. Das könnte wichtig werden, wenn das islamistische Mullah-Regime gestürzt werden sollte und es um die Nachfolge geht.
Recherchen haben es im vergangenen November aufgezeigt, die AfD hat in den Landtagen und im Bundestag über rund 5 Jahre hinweg mehr als 7000 parlamentarische Anfragen gestellt, deren Antworten sicherheitsrelevant sind. Also zu Militär, Rüstung, Katastrophenschutz, Energieversorgung, sodass Thüringens SPD-Innenminister Mayer und nicht nur er argwöhnte, die detaillierten Antworten interessierten wohl vor allem Moskau. Auch an dieser Stelle will der Bundestag nun aber einen Kurswechsel. Mehr Resilienz und im Zweifel weniger Transparenz. Wie noch? Kritische Infrastruktur, öffentliche und private, besser vor Spionage und Sabotage geschützt werden soll. Und warum? Fasst Dietrich Karl Meurer zusammen.
Deutschland sei Ziel von Sabotage, Spionage, Desinformation und auch von Terror, sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt in der abschließenden Debatte. Deshalb sei das Gesetz zum Schutz wichtiger Einrichtungen notwendig.
Und es gehört natürlich zur Aufgabe der Politik, sich dagegen zu rüsten, resilienter machen und ja auch zurückzuschlagen.
Das Gesetz soll Einrichtungen der kritischen Infrastruktur besser schützen. Gemeint sind Anlagen, deren Ausfall das öffentliche Leben stark stören würde, etwa Strom- und Telefonnetze, Wasserversorgung, Krankenhäuser und Verkehr. Betreiber großer Anlagen müssen Risiken prüfen, Sicherheits- und Notfallpläne erstellen und schwere Störungen melden. Das Gesetz setzt eine EU-Richtlinie zum Schutz kritischer Einrichtungen in deutsches Recht um. Die frühere Ampelregierung hatte das Gesetz nicht mehr verabschiedet, weil die Koalition zerbrach. Neue Dringlichkeit bekam das Gesetz, nachdem ein Brandanschlag auf das Stromnetz in Berlin verübt wurde. Zu Jahresbeginn waren dort Zehntausende Menschen tagelang ohne Strom und Heizung. Kurz vor der Abstimmung nahm der Innenausschuss noch Änderungen am Gesetz vor. Es enthält nun eine Öffnungsklausel, erklärt Rasha Nasser von der SPD.
Diese ermöglicht es den Ländern unter dem bundeseinheitlichen Schwellenwert, weitere Anlagen als kritisch zu identifizieren, wenn sie für die regionale Versorgung von besonderer Bedeutung sind. Damit stärken wir den Föderalismus dort, wo er einen echten Mehrwert bringt, ohne den bundeseinheitlichen Rahmen aufzuweichen.
Von der Opposition kommt in der abschließenden Bundestagsdebatte Kritik. Der Sicherheitsexperte der Grünen, Konstantin von Notz, findet, das Gesetz bleibe deutlich hinter dem zurück, was für einen wirksamen Schutz der kritischen Infrastruktur notwendig wäre.
Die Zuständigkeiten bleiben unklar. Doppelstrukturen und Rechtsunsicherheiten für die Betreiber werden eben nicht beseitigt, sondern wachsen weiter an.
Unklare Zuständigkeiten bemängelt auch die AfD. Außerdem kritisiert der AfD-Innenpolitiker Arne Rauer in der Debatte mehr Bürokratie und
was uns die Bundesregierung als Vorhaben zur Stärkung der Resilienz kritischer Anlagen verkauft, ist in Wahrheit ein Gesetz zur Ausweitung staatlicher Kontrolle.
Für die Linke kritisiert Jan Köstering.
Für echten Schutz kritischer Infrastruktur brauchen wir mehr als Zäune, Warnschilder und Meldepflichten. Was wir zum Beispiel brauchen, sind Redundanzen. An zu vielen Orten fehlen doppelte Leitungen, getrennte Leitungswege oder grundsätzlicher Schutz vor Extremwetter.
Die Wirtschaft bemängelt, dass wichtige Teile der öffentlichen Verwaltung, besonders die Bundes- und Landesbehörden, vom Kritis-Dachgesetz kaum oder gar nicht geschützt werden.
Dietrich Karl-Meurer aus dem Hauptstadtstudio. Sie hören die Themen des Tages. NDR Info sendet seit heute früh aus dem niedersächsischen Euthen. Den ganzen Morgen haben wir im Radio aus der integrierten Gesamtschule dort berichtet. Jetzt und heute Abend berichtet das Fernsehen. Wir haben die Herausforderungen und Probleme in der Schule beleuchtet und versucht, Lösungen aufzuzeigen. Aber wir wollten auch wissen, was läuft gut an dieser Schule. Gleich spreche ich darüber noch mit einem weiteren Experten über Schulentwicklung. Aber erst einmal fasst Katrin Erdmann unsere Eindrücke zusammen.
Die IGS in Euthen ist mit 900 Kindern eine relativ große Schule. Und eine, in der schon vieles ganz gut klappt, wie Lars aus der 10. Klasse und Laura aus der 13. im NDR-Info-Live-Gespräch erzählten.
Ich würde sagen, dass wir eine große Individualität hier haben und auch auf jeden Schüler ein angepasstes Programm. Und die Schüler auch alle individuell betreut werden. Also wenn sie mal in einem Fach eher schwächer aufgestellt sind, muss ich sagen, wird das hier sehr gut behandelt und auch Rücksicht auf diese Schüler genommen.
Also aus meiner Sicht ist es, dass wir als Klasse und als Jahrgang sehr gut zusammenarbeiten können und alles.
Schulleiterin Maria Schmidt freut sich über das Lob der Jugendlichen, reicht es aber weiter.
Da haben wir einfach großes Glück, mit einem sehr, sehr engagierten Kollegium an den Start gegangen zu sein mit der Gründung dieser Schule vor 14 Jahren, und das hat sich bis heute auch so aufrechterhalten. Ich glaube, viele sind auch stolz, einfach Teil dieser Schulgemeinschaft hier zu sein und dieses doch besondere Konzept hier in der Region mit vorantreiben zu können und mit Leben zu füllen.
Dazu gehöre es auch, bei Problemen nicht den Mut zu verlieren, so Schulleiterin Schmidt. Die IGS setzt auf viel Praxis, vermittelt Themen fächerübergreifend und vertiefend. Dass sich die Kinder wohl an der IGS fühlen und sich vielfach positiv äußern, überrascht Autorin und Niedersachsens Digitalbotschafterin Silke Müller nicht. Ihr erster Eindruck im Gebäude?
Diese IGS schätzt Schüler und wertschätzt Schüler. Man merkt das, wenn man reinkommt, ganz viel Schüler, Kunst, sehr sauber, das heißt tolles Personal, das sich auch darum bemüht, dass Kinder scheinbar gute Lern- und Lehrbedingungen vorfinden.
Und dennoch gibt es natürlich auch hier Herausforderungen. Stichwort Unterrichtsausfall. Die Schüler Laura und Lars.
Also ich muss sagen, wir sind da schon relativ gut aufgestellt im Vergleich zu den anderen Schulen hier in der Umgebung. Trotzdem fällt mal die ein oder andere Stunde hier aus.
Bei mir fällt meistens in letzter Zeit freitags der letzte Block aus, da eine Lehrkraft von uns derzeit nicht da ist. Und der kann halt schlecht vertreten werden, weil wir 4 Klassen in unserem Jahrgang sind.
Unterrichtsausfall, der entsteht nicht nur durch fehlenden Lehrernachwuchs, sondern unter anderem auch durch langzeiterkrankte Pädagogen. So mancher junge Lehrer scheitert an den täglichen Herausforderungen, die im Studium nicht vermittelt wurden. Ein Problem, das auch die Schulleiterin der IGS, Maria Schmidt, bei jungen Lehrkräften sieht.
Eine gewisse Tendenz ist daran, dass natürlich sehr viel fachliches Wissen vorhanden ist, dass aber eben der Bezug zur Lebenswelt in der Schule, zu den vielen anderen sozialen und pädagogischen Herausforderungen dann erst wirklich in der Praxis so richtig realisiert wird.
Im Vorteil sei, wer schon vorher zum Beispiel in der Jugendarbeit Erfahrungen gesammelt habe. Für die Autorin Silke Müller ist die Lehrerausbildung derzeit ein System von gestern.
Da braucht es ein Systemhack, dass man sagt, alles klar, wir brauchen die besten und resilientesten Leute, die super gut psychologisch und pädagogisch ausgebildet sind, weil sie den ganzen Tag auf Herausforderungen und Probleme stoßen und daran Spaß haben müssen, die zu lösen, und Spaß haben müssen, Kinder in herausfordernden Lagen zu begleiten.
Worin sich alle einig sind, ein großer Hemmschuh für eine bessere Bildung sei nach wie vor der Föderalismus.
NDR Info live vor Ort. Bildungspolitik im Norden. Viele Probleme, wenig Hilfe. Am Nachmittag habe ich darüber mit Marc Kleinknecht gesprochen, Professor für Schulpädagogik und Schulentwicklung an der Leuphana-Universität. Wie machen wir Schule zukunftsfähig und wie macht man Kinder nicht nur, aber auch im Arbeitsleben lebensfähig?
Naja, es kommt auf die Köpfe an, wie so oft, auch in vielen Bereichen. Und die größte Herausforderung wird sein, den großen Mangel an Fachpersonal zu überwinden und zu sagen, wir haken uns unter und versuchen multiprofessionell, so würden wir das heute nennen, zu arbeiten. Das heißt, uns auch ein Stück weit zu verabschieden von der Idee, dass eine Lehrkraft eine Klasse leiten kann. Da braucht es heute ganz viele Menschen, die mitmachen in Schule und auch in Unterricht. Und dann muss man vor allem teamfähig sein. Und dann kommt es halt auf eine gute Aus- und Fortbildung an, wie überall, dass wir die besten Köpfe kriegen und die noch besser machen können, mal ganz kurz gesprochen.
Wann ist man denn aus Ihrer Sicht ein guter Lehrer, und mit gut meine ich jetzt nicht beliebt?
Naja, erstmal muss ich sagen, es ist nicht ein Talent, das man hat oder mitbringt, sondern man kann es wirklich lernen. Da ist sich die Forschung auch weitgehend einig. Man wird kompetent und man ist dann eigentlich nie fertig, wie in jedem Beruf. Man muss ständig lernen und ich glaube, wir kaprizieren uns oder wir fokussieren uns noch oft auf die erste Phase und machen da ganz viel und die Ausbildung ist wahnsinnig lang und manchen auch zu lang und zu intensiv. Wir könnten das, glaube ich, sehr lange Strecken von den besten Ländern auch lernen und lebenslang lernen und on the job lernen. Und dann natürlich immer mit der Idee, ich habe einen Performance-Beruf, einen Kommunikationsberuf, ich muss das Kommunizieren lernen und mich immer einstellen auf eine neu und sich verändernde Schülerschaft, die immer diverser und heterogener wird.
Drei Bundesländer kennen eine verpflichtende Fortbildung. Hamburg ist eines davon. Und selbst in Hamburg, haben wir heute schon gehört, hängt immer viel vom Engagement der Lehrkräfte selbst ab. Warum tun sich die Länder so schwer damit?
Ja, das sind kommunizierende Röhren. Also wenn ich sage, ich mache das, ich will das, wir haben eine Vorstellung, eine positive Vorstellung von Lernen. Es ist, wie gesagt, nicht nur eine Pflicht, sondern ein Recht. Dann motiviert man Menschen, wieder in die Schule zu kommen, die sagen, ah, lebenslanges Lernen ist Teil meiner Berufsidentität. Und dann attrahieren wir wiederum Menschen, die sagen, ah, ich möchte genau das machen, mit meinen Schülerinnen zusammen lernen, wieder mit anderen Kolleginnen lernen. Dann hat man ein ganz anderes Berufsbild, wie wir es ja auch zum Beispiel in der Medizin haben. Wer würde denn gerne zu einem Kollegen oder zu einem Mediziner gehen, einer Medizinerin, die sagt, oh, vor 20 Jahren habe ich die letzte Fortbildung besucht. Eigentlich muss ich nichts mehr lernen. Wir wünschen uns Agilität. Dann sollten wir mit guten Bedingungen, guten Lernbedingungen auch, und da gehört natürlich auch eine Idee von Struktur zusammen. Ich bekomme Fortbildungen angeboten. Ich bekomme Mitarbeiterinnengespräche mit meiner Schulleitung. Solche Strukturen gehören dazu, um das Beste aus den Menschen rauszuholen. Und dann wollen wir tatsächlich konkurrieren. Das wäre meine Vorstellung, ähnlich wie in Finnland, um die besten Abiturientinnen und Abiturienten, und die besten gehen ins Lehramt.
Von welchem Bundesland kann man denn dann hier in Norddeutschland im Vergleich lernen und lehren lernen?
Ja, Hamburg ist natürlich, hat vieles richtig gemacht, auch mit so einer Idee von einer datenbasierten Schulentwicklung. Was müssen unsere Lehrkräfte können? Sich immer wieder hinterfragen, die Behörde auch als Hilfestellung empfinden, Tests ausgewertet bekommen mit Ideen der Unterstützung, wer sich bewegt. Er sollte unterstützt werden. Die Fleißigen sollten nicht immer erfahren, dass sie die Dummen vielleicht sind, sondern im Gegenteil, dass sie die Spitze der Innovation sind. Unsere Kultusministerin, sind wir hier in Niedersachsen, hat schon einige Maßnahmen getroffen. Die gehen in die richtige Richtung, aber man muss wirklich den Turbo anschalten und einen Schulfrieden machen. Die große Gefahr zum Beispiel in Swing States, so wie Niedersachsen ist, dass die CDU, eine andere Regierung, viele Reformen wieder rückgängig macht, neue Ideen hat und dann selbst wieder abgewählt wird. Das hemmt eher. Zu viele Reformen, die auch ideologisch behaftet sind, sind fragwürdig. Da würde ich auch empfehlen, mehr mit Wissenschaft kooperieren, aber dann mutige Entscheidungen treffen und loslegen.
Einen Aspekt haben wir noch vorgelassen. Wenn wir über gute Schule und Lehreraus- und Fortbildung reden, dann lassen wir Eltern außen vor. Die Eltern zu Hause, greifen Schule und Familie gut ineinander? Welche Rolle spielt denn Elternarbeit bisher in der pädagogischen Ausbildung?
Also bei uns spielt das eine Rolle. Das hat es lange Zeit nicht so gespielt, aber wir wissen insbesondere bei Schulen in schwierigen Lagen, dass Elternarbeit elementar ist. Da gibt es auch gute Modelle, dass man auch Familien in die Schule lockt und da reicht es nicht, einen Aushang zu machen und dann kommt mal zu uns und dann wütend zu sein, wenn sie nicht kommen, sondern muss sowas machen wie eine niedrigschwellige, aufsuchende Elternarbeit und dann kommunizieren und Briefe in verschiedenen Sprachen versenden und Schule im besten Sinne zum Mittelpunkt der Gemeinde, des Stadtteils machen. Dann wissen wir eben schon viel aus solchen Schulentwicklungsansätzen und wir müssen dann auch trainieren, wie man Elterngespräche führt. Angstbehaftet bei vielen Lehrkräften und wir machen das zum Beispiel bei uns an der Universität mit virtuellen Realitäten, so VR-Brillen und dann auch mit Rollenspielen, damit die nicht zum ersten Mal in der Praxis ein schwieriges Gespräch führen. Also da hat sich viel getan, aber es ist noch nicht in jeder Uni Standard, dass man Elterngespräche führt oder Elternabende plant. Da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Aber auch für die Fortbildung Luft nach oben.
Der Pädagogikprofessor Marc Kleinknecht von der Leuphana-Universität in Lüneburg. Zugeschaltet war er von der Integrierten Gesamtschule in Euthen. NDR Info, der Verkehrsservice. Vorsicht bitte in Hannover auf der B6, Messeschnellweg. Zwischen Messenord und Seelhorster Kreuz wirft jemand Gegenstände auf die Fahrbahn. Vorsicht also auf der B6, Messeschnellweg, Hildesheim, Hannover. Zwischen Messenord und Seelhorster Kreuz. In ganz Deutschland gab es heute auch Warnstreiks von Lehrerinnen und Lehrern sowie Schulsozialarbeitern. Da ging es dann nicht um pädagogische Konzepte, aber schon auch um fehlende Wertschätzung und eben um den Tarifvertrag für die Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder. Für welche Ziele die GEW ihre Mitglieder hier in Norddeutschland mobilisiert hatte, schildert aus Hamburg Carsten Sekund.
Sie kamen aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Bremen nach Hamburg. Laut Polizeiangaben knapp 2000 Lehrerinnen, Lehrer, Erzieher oder Angestellte aus Schulbüros. Und sie haben ihrem Unmut Luft gemacht. Für viele geht es um mehr Wertschätzung.
Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass dieser Job auch immer anstrengender, immer schwieriger wird.
Man muss mal sagen, wenn wir erzählen, dass wir Lehrer sind, die meisten Leute sagen immer, oh mein Gott, wie kann man das heutzutage noch machen? Und gerade dann sollte es auch gewertschätzt werden.
Und dazu zählt auch mehr Geld.
Die Kosten steigen, die Mieten steigen.
Mit wie viel Geld müssen Sie auskommen?
3.000 netto. Das hört sich viel an, ist aber schwierig.
Ich lebe allein und es reicht gerade so und es wird manchmal Monatsende schon knapp.
Deshalb haben sie lautstark demonstriert. Ein gutes Zeichen, sagt Sven Quiring, der Vorsitzende der Gewerkschaft GEW in Hamburg. Ziel der Demonstration.
Auf alle Fälle ein Zeichen an die Politik senden, zu sagen, wir sind viele, wir sind laut und wir gehen für unsere berechtigten Forderungen 7%, mindestens 300 Euro mehr für die Kollegen, auf die Straße.
Die Forderung der Demonstrierenden richtet sich vor allem an Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel, der die Tarifverhandlungen für die Länder führt, also für die Arbeitgeber. 7% mehr Lohn hält er für völlig überzogen.
Herr Dressel sagt halt viel, wenn der Tag lang ist. Aber Herr Dressel sollte sich mal überlegen in seiner Backsteinburg, wer hier täglich den Laden in der Bildung am Laufen hält. Und klatschen ist ja ganz schön vor Begeisterung. Aber die Leute wollen das halt auch im Portemonnaie sehen.
Es stehen also schwierige Verhandlungen an. Mit der Teilnehmerzahl knapp 2000 ist man zufrieden.
Und wenn wir denn so weit wären, dass auch die Beamten streiken könnten, was glauben Sie, dann würden wir hier mit 15.000 Leuten stehen.
Dürfen sie aber nicht. Und daher gab es heute in ganz Norddeutschland nur wenige Schulausfälle.
Carsten Sekund aus Hamburg am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Donnerstag.